Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist am Mikrofon. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Gustl Mollat saß 7 Jahre lang zu Unrecht in der geschlossenen Psychiatrie. Heute klagt das wohl bekannteste Justizopfer Deutschlands auf Schadenersatz gegen den Freistaat Bayern. Wir berichten gleich vom Prozessauftakt. Außerdem schauen wir zur Ausländerbehörde nach Berlin. Dort bereitet man sich im Falle eines harten Brexits auf den Ansturm von britischen Wahlberlinern vor. Und kurz vor der Eröffnung der Leipziger Buchmesse stellen wir eine ganz besondere Buchhändlerin vor, die ihre Buchhandlung auf Sylt hat. Gustl Mollat ist das wohl bekannteste Justizopfer in Deutschland. 7 Jahre hat der Nürnberger in der geschlossenen Psychiatrie verbracht, wegen angeblicher Gewalt gegen seine Ehefrau. Zu Unrecht befand Jahre später nach zahlreichen Gutachten und einem Wiederaufnahmeverfahren das Gericht. Nun fordert Gustl Mollat vom Freistaat Bayern Schmerzensgeld für die verlorenen Jahre in der Psychiatrie. Heute hat vor dem Landgericht München deshalb der Zivilprozess begonnen. Unser Landeskorrespondent in Bayern ist Michael Watzke. Er war bis vorhin am Gericht, ist jetzt zugeschaltet. Herr Watzke, was genau fordert Gustl Mollat und mit welcher Begründung?
Fordert knapp 1,8 Millionen Euro Schadenersatz vom Freistaat Bayern für mehr als 7 Jahre unrechtmäßiger Unterbringung in der Psychiatrie. In dieser Summe sind 800.000 Euro Schmerzensgeld enthalten, 288.000 Euro Verdienstausfall und 90.000 Euro Anwaltskosten. Ich habe mit Gustl Mollat kurz vor Beginn der Verhandlung gesprochen. Er begründet seine Forderung so.
Ich habe ja letztendlich alles verloren, was ich hatte. Und da ist eine Existenz im Moment noch zerstört. Da gibt es dann dementsprechend hohen materiellen Schaden und natürlich auch das, was ich erleiden musste. Und der Schaden muss natürlich auch beziffert werden.
So sagt Gustl Mollat, dass er im Zuge der damaligen Unterbringung in der Psychiatrie nicht verhindern konnte, dass sein Haus versteigert wurde zu einem Wert, der nicht dem tatsächlichen Wert entsprach. All das möchte er vom Freistaat Bayern zurück. Und da sieht er diese 1,8 Millionen als gerecht an.
Der Freistaat Bayern hingegen bietet Mollat deutlich weniger Geld. Da ist von 170.000 Euro die Rede. Warum diese Summe?
Grundsätzlich waren es erstmal 70.000 Euro, die der Freistaat Bayern auch bezahlt hat. Und zwar aufgrund eines Gesetzes, das regelt, wie viel Geld ein Insasse, der in einer Psychiatrie untergebracht ist, pro Tag verlangen kann, wenn er zu Unrecht dort untergebracht wurde. 25 Euro mal die über 4.000 Tage, die Gustl Mollat in der Psychiatrie verbracht hat, ergeben knapp 70.000 Euro. Gustl Mollats Anwalt, der Rechtsanwalt Hildebrecht Braun, nennt diese 25 Euro, hören Sie selbst.
Also es gibt ein Gesetz für zu Unrecht erlittene Haft, das den Schadensersatz auf 25 Euro pro Tag begrenzt. Das ist ein Saustall sondersgleichen. Das ist unwürdig, es ist unfassbar. Die Kammer hat signalisiert, dass sie diese gesetzliche Grenze nicht beachten wird.
Die Kammer hat übrigens heute noch mehr signalisiert in diesem Prozess. Sie hat die Forderungen von Gustl Mollat im Grundsatz für plausibel erachtet. Sie hat gesagt, es gab eine Vielzahl von Verfahrensfehlern im damaligen Verfahren gegen Gustl Mollat. Der Richter habe damals das Verfahren zügig zu Ende bringen wollen. Da habe die Sorgfalt gelitten und die Besetzung der Kammer mit 2 statt 3 Richtern sei ein zwingender Revisionsgrund. Also das Gericht tendiert dazu, das Urteil als rechtswidrig im Sinne der Menschenrechtskonvention der UN anzusehen. Das macht Gustl Mollat Hoffnung. Allerdings ist damit noch nicht gesagt, dass er tatsächlich 1,8 Millionen erwarten kann.
Vielleicht schauen wir auch noch mal zurück. Können Sie uns noch mal den Fall Mollat genauer in Erinnerung rufen? Wie ist Mollat damals überhaupt in die Psychiatrie gekommen und wie dann auch wieder raus?
Es ist gar nicht so einfach, diesen Fall in Kürze knapp darzustellen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es um einen Eherechtsstreit mit Gustl Mollat und seiner damaligen Ehefrau ging. In diesem Streit hat seine Frau behauptet, dass Gustl Mollat sie angegriffen und verletzt habe. Es gab dann eine Verhandlung vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth und in dieser Verhandlung ist Gustl Mollat schuldig gesprochen worden und in die Psychiatrie eingewiesen worden. Unter anderem soll er die Autoreifen des Autos seiner Frau aufgestochen haben. Er hat in diesem damaligen Prozess von Schwarzgeldverdacht berichtet. Seine Frau solle in Schwarzgeldgeschäfte an der Hypovereinsbank involviert sein. Das hat dann zum Schluss auch dazu geführt, dass Gustl Mollert wieder aus der Psychiatrie herauskam, nachdem er dort viele Jahre einsaß, nachdem, wie er behauptet, Ärzte immer wieder dieselben Gutachten abschrieben voneinander und er in einer ewigen Mühle dort saß, als diese Schwarzgeldgerüchte dann scheinbar tatsächlich sich in der Realität darstellten, in einer Affäre in der bayerischen Politik. Da wurde man auf das Schicksal von Gustl Mollert aufmerksam und natürlich haben auch wir Medien und hat auch der Deutschlandfunk durch die Berichterstattung eine wichtige Rolle gespielt, dass das Schicksal von Gustl Mollert in die Öffentlichkeit kam und dann zum Schluss es zu einem Wiederaufnahmeverfahren kam und Gustl Mollert freigesprochen wurde.
Und wie lebt Gustl Mollert heute?
Ich habe ihn heute gefragt, wie es ihm geht. Er hat gesagt, er schläft immer noch sehr schlecht. Er wacht nachts oft aus Albträumen auf. Er lebt noch in Deutschland, aber nicht mehr in Bayern. Wo er lebt, das möchte er nicht sagen. Aber er überlegt, ins Ausland überzusiedeln. Deshalb sei ihm auch diese Schmerzensgeld- und Schadenersatzforderung so wichtig, weil ihm das helfen könne, eine neue Existenz aufzubauen. Denn er ist arbeitslos. Er sagt, er hat seit damals keine Einnahmen mehr generieren können. Es gäbe auch sehr viel Vorbehalte gegen ihn aufgrund der damaligen Situation in der Psychiatrie. Tatsächlich kann man sagen, er macht einen sehr aufgeräumten Eindruck. Er ist sehr ruhig geworden und er trägt einen Button an seinem Revers. Darauf steht Jesus loves you und er sagt, tatsächlich habe der Glaube ihm geholfen, mit seiner Situation umzugehen.
Dankeschön. Live aus München war das unser Landeskorrespondent Michael Watzke. Der Zivilprozess im Fall Gustl Mollert hat begonnen. Im britischen Brexit-Chaos scheint zurzeit vor allem mal eines klar zu sein. Einen geordneten Abschied des Vereinigten Königreiches am Freitag der kommenden Woche, den wird es nicht geben. Heute hat Premierministerin Theresa May in Brüssel einen Aufschub des Brexits beantragt. Und von Seiten der EU-Kommission gab es schon die Meldung, dass man ernsthafte Bedenken dagegen habe. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte heute früh dazu im Deutschlandfunk:
Wir haben uns intensiv auf Großbritannien zubewegt. Mehr geht nicht.
Soweit Jean-Claude Juncker. EU-Chefunterhändler Barnier warnte, es sollen trotzdem lieber allemal die letzten Vorbereitungen für einen harten Brexit getroffen werden. Und das bringt auch deutsche Behörden in Not und verunsichert hier lebende Briten, die mit einem ungeregelten Brexit ihre Freizügigkeit verlieren würden. Der Chef der Ausländerbehörde in Berlin warnte, eigentlich könne er seinen Laden dann wochenlang für alle anderen dicht machen, wenn die Briten dann kommen. Benjamin Dirks hat ihn in der Behörde besucht.
Am Eingang der Berliner Ausländerbehörde herrscht ein reges Kommen und Gehen. Im fünften Stock hingegen Stille. Der Wartesaal E5.2 ist für EU-Bürger reserviert. Hier sind die 38 Warteplätze bis auf zwei Stühle leer. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, warnt Behördenchef Engelhard Marzanke. Denn sollten die in Berlin lebenden Briten nach einem harten Brexit über Nacht ihre Freizügigkeit verlieren, dürften sie seine Mitarbeiter an ihre Grenzen bringen, fürchtet er.
Das ist eine Belastung, die entspräche der Publikumsbedienungskapazität von 6 Wochen. Natürlich können wir die Behörde für 6 Wochen nicht für alle unsere Kunden schließen.
Deswegen hat Marzanke angeordnet, Wenn die Briten kommen, müssen alle Mitarbeiter ran. Auch wer bisher nur Studenten aus Amerika oder Flüchtlinge aus Nahost betreut hat, muss sich dann um die kümmern, die als EU-Bürger nach Deutschland kamen, fortan aber unter das ganz normale Aufenthaltsrecht fallen. 22 Mitarbeiter werden zusätzlich eingestellt. Mit dem politischen Chaos in London ist ein geregelter EU-Austritt Großbritanniens zum 29. März erst einmal vom Tisch. Damit ist auch für die Berliner Briten, die größte Gruppe in Deutschland, und für Mazankes Behörde so gut wie gar nichts klar.
Wir wissen, dass es einen nach wie vor harten Brexit geben könnte. Wir wissen nur nicht, zu welchem Termin. Und wenn es einen harten Brexit geben sollte, dann ist es rechtlich so, dass alle Briten und Britinnen, die derzeit in Deutschland leben und auch in Berlin leben, um Mitternacht ausreisepflichtig werden.
Gut 100.000 Briten sind in Deutschland gemeldet, rund 18.000 in Berlin. Damit die nicht plötzlich das Land verlassen müssen, hat die Berliner Ausländerbehörde schon zu Jahresbeginn eine einfache Online-Registrierung eingerichtet, mit der die hier lebenden Briten automatisch bleiben dürfen, bis ihr Fall von der Behörde entschieden wurde. Gut 8.000 haben sich bislang registriert. Die Wirkung ist aber begrenzt. Ob damit Briten, die nach dem Brexit zum Beispiel im Schengen-Raum reisen wollen, wieder nach Deutschland zurückkehren können, ist nicht klar. Entsprechend groß ist die Ungewissheit bei den Betroffenen. Die Britin Hannah Ballasch hat sich mit Leidensgenossen in einer Berliner Bar getroffen.
Ich weiß nicht, was ist los. Die können nicht entscheiden. Und wir wohnen hier und wir haben keine Ahnung. Auch die deutsche Regierung hat leider noch nicht eine feste Antwort gegeben.
Die Erzieherin Rachel Marriott hat sich mit anderen im Verein British in Berlin organisiert. Auch sie weiß nicht, was sie sagen soll, wenn Landsleute bei ihr Rat suchen.
Jede Situation ist ja anders, weil die Behörden wirklich jeden Fall einzeln nehmen, kann man nicht sicher sein, dass man bleiben kann.
Um trotz der Hängepartie in London etwas Klarheit zu schaffen, will Behördenchef Mazanke jetzt handeln. Auch wenn der Brexit dann noch nicht vollzogen sein sollte, könnten die ersten Berliner Briten bereits im April neue Papiere erhalten. Das solle in der kommenden Woche entschieden werden.
Damit sie dann für den Zeitpunkt, wo sie über Mitternacht nicht mehr freizügigkeitsberechtigt sind, trotzdem schon ein Aufenthaltsrecht in Deutschland in Händen halten.
Vor allem hier lebende Briten, die etwa beruflich dringend reisen müssen, sollen so Sicherheit erhalten. Tatsächlich werde aber jeder Fall einzeln geprüft. Das Aufenthaltsrecht biete über 140 verschiedene Aufenthaltstitel, die dann auch für Briten in Frage kämen.
Wir werden das Aufenthaltsrecht maximal großzügig auslegen in dieser Stadt.
Mazanke sieht nur für eine kleine Minderheit die Gefahr, gar keinen Aufenthaltstitel zu bekommen.
Ich kann jetzt nicht ausschließen, ob in Einzelfällen, aber da reden wir wirklich von weniger als 100, würde ich mal mutmaßen, dass wir in Einzelfällen aufenthaltsrechtlich tatsächlich keine Lösung finden.
Die Behörde will versuchen, bestehende Übergangsregeln anzuwenden. Das Freizügigkeitsgesetz für EU-Bürger hat für diejenigen vorgesorgt, die etwa durch Jobverlust oder eine gescheiterte Ehe ihr Bleiberecht verlieren müssten.
Und über diese Vorschrift versuchen wir eben nicht nur Einzelfälle dann zu lösen, sondern Tausende von Fällen.
Für Mazanke drängt die Zeit auch, weil die Ausländerbehörde weitere große Aufgaben vor sich hat. Im Herbst kommen traditionell tausende Anträge von ausländischen Studenten. Und Anfang 2020 tritt voraussichtlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Dann erwartet Mazanke 6.000 zusätzliche Einwanderer pro Jahr. Die Berliner Briten sollen deshalb alle noch 2019 einen Termin bei der Behörde bekommen.
Heute Abend wird die Leipziger Buchmesse eröffnet. Auf dem Frühjahrstreff der Buchbranche präsentieren sich von morgen an bis zum Sonntag mehr als 2500 Aussteller aus rund 50 Nationen. Es ist so eine Art Fest für das Buch, das es in Zeiten von Internet und Smartphones nicht gerade leicht hat. Eine, die Bücher liebt, ist eine Buchhändlerin hoch im Norden Deutschlands auf der Insel Sylt. Hildegard Schwarz ist seit fast 40 Jahren Inhaberin der Keitumer Büchertruhe und sie ist eine so leidenschaftliche Buchhändlerin, dass unser Autor Klaus Deuse sie näher kennenlernen wollte und mit ihr und ihren Kunden gesprochen hat.
Marion Wiemann liest gern und viel, auch im Urlaub, den die Bochumerin mit ihrer Familie seit Jahren auf Sylt verbringt. Trotzdem nimmt sie nie ein Buch mit auf die Insel, denn
seit über 30 Jahren gehe ich zu Frau Schwarz. Und immer wenn wir auf Sylt sind, dann startet der Urlaub damit, dass wir in die Buchhandlung von Frau Schwarz gehen. Und dann drückt sie mir eigentlich schon die Bücher in die Hand, von denen sie meint, dass sie für mich genau das Richtige sind, was sie in der Regel auch sind.
Es sind nur wenige Minuten zu Fuß vom Wattenmeer im malerischen Friesendorf Keitum bis zu Hildegard Schwarz zum Tipkenhoog. Unter Reetdach befindet sich dort zur linken Seite ein Juwelier, zur rechten eine Boutique. Dazwischen die Büchertruhe von Hildegard Schwarz. Hier berät die Inhaberin die Kunden noch selbst und entscheidet unabhängig von der aktuellen Bestsellerliste, welche Bücher ins Fenster gestellt werden. Nämlich nur die, die sie nach ihrer Lektüre überzeugt haben. Und das mit fast 87 Jahren. Hildegard Schwarz verkauft nicht einfach Literatur, sie lebt für sie. Buchhändlerin hat die Frau, die aus Essen stammt, nicht gelernt, aber sie fand es schon immer wichtig, Menschen mit geistigem Nährstoff zu versorgen. Mit einer eigenen Buchhandlung, allerdings nicht irgendeine.
Eine wie früher, wie man sie in England findet, wo man wirklich fein und sachte mit Büchern umgeht, Publikum an sich heranbinden, denn zum Buch gehört auch der Mensch.
Und in Keitum, sagt sie, roch es förmlich danach, als sie während eines Sylturlaubs mit ihrem Mann an dem redgedeckten Haus am Tipkenhoog vorbeikam.
Und da war der Laden leer und da sagt man, man kann doch hier auch den Laden aufmachen.
Hereinspaziert und mit Büchern wieder gegangen, sind seither Legionen von Lesern. Mit Büchern, die sie ursprünglich gar nicht gesucht hatten. Meist nach einem längeren Gespräch, dem man mit Hildegard Schwarz einfach nicht entgehen kann, erzählt Stammkundin Marion Wiemann.
Also es ist ja nicht, dass sie einfach Smalltalk macht. Es geht direkt über die neueste Literatur, über Kritiken. Ja, man tauscht sich auch aus oder man diskutiert auch über. Kommt dann von Höcksken auf Stöcksken. Das gibt's ja kaum noch, so etwas.
Hinter ihrer markanten Lesebrille auf der Nasenspitze besitzt Buchhändlerin Schwarz einen Blick für die Menschen, die zu ihr kommen. Und einen Kunden, mit dem sie einmal über Literatur geplauscht hat, den hat die 86-Jährige nicht vergessen, wenn er während seines nächsten Urlaubs wieder vor ihr steht.
Ich weiß, was er beruflich macht. Ich kenne die Familienverhältnisse. Ich kenne die Kinder. Und ich weiß auch, was er liebt. Und ich weiß, dass ich meine Kunden irgendwohin schicken muss, literarisch.
Zu ihren Kunden gehören viele, die selbst viel zu sagen hatten oder haben. So wie die Journalisten Hans-Joachim Friedrichs und Rudolf Augstein, der Drehbuchautor Wolfgang Menge, Sängerin Katja Epstein oder Stern-Kolumnist Hans-Ulrich Jörges. Doch für das Gespräch über Bücher benötigt man bei der Frau mit Menschenkenntnis keinen Sylter Promi-Status.
Auch wenn jetzt neue Kunden kommen, wir werden dadurch warm, wir teilen uns mit, denn ein Buchkauf ist ja auch manchmal ein Geheimnis. Ich weiß, dass Kunden etwas gerne lesen, was der Nachbar nicht unbedingt wissen muss. Also auch Lesen ist Geheimnis.
Kein Geheimnis ist für sie der Lesestoff von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der seit mehr als 35 Jahren zu ihren Kunden gehört. Und wer sich so lange und so gut kennt, mit dem spricht die couragierte Buchhändlerin nicht nur über Literatur.
Ach, mit Herrn Schäuble bin ich so vertraut. Mit dem rede ich alles. Ja, ich kann auch sagen, ach, Herr Schäuble, ob das noch richtig war, was Sie gemacht haben, das weiß ich nicht.
Bücher sind ihr Leben, sagt Hildegard Schwarz, und die Menschen, denen sie Literatur über Generationen nahegebracht hat. Auch Kundin Anja Brinkmann aus Hannover kennt die Büchertruhe noch aus ihrer Kindezeit. Sie kommt jedes Jahr im Urlaub wieder.
Weil es eine tolle Auswahl hat und nicht nur das, was man in den großen Ketten findet. Schöne Sachbücher. Und weil meine Eltern auch schon hier waren und weil man nichts Besseres findet hier.
Eben, ein handverlesenes Sortiment und eine Buchhändlerin, die für jeden, der kommt, ein offenes Ohr hat und für jeden, der dann geht, ein freundliches Wort.
Tschüss. Danke übrigens. Danke für Ihre Geduld.
Hildegard Schwarz, mit 87 Jahren immer noch Buchhändlerin von ganzem Herzen. Klaus Deuse hat sie besucht. In der Sendung Campus und Karriere, die hier gleich nach den Nachrichten folgt, geht es um den Etatentwurf des Bundeshaushalts von Finanzminister Olaf Scholz. Der Entwurf sieht weniger Ausgaben auch für Bildung vor. Das war's von Deutschland heute und von mir. Mein Name ist Ute Meier. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.